SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: High im Lockdown. Steigt die Sucht mit der Krise? Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Lang. Mehrere hundert Menschen sterben täglich an den Folgen von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen. Die Anzahl der Alkohol- und Medikamentensüchtigen gehen in die Millionen. Und diese Zahlen könnten durch die Corona-Maßnahmen möglicherweise noch steigen. Denn die soziale Isolation verstärkt nicht nur den Drang nach den kleinen und großen Alltagsfluchten, sie erschwert auch die Hilfe, wenn der Konsum außer Kontrolle gerät. Süchte, so scheint es, haben in Zeiten von Corona Hochkonjunktur. Aber ist das wirklich so? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum mit Philipp Gerber vom Drogenverein Mannheim e.V., dem Kinder- und Jugendpsychiater Christoph Möller und dem Sozialwissenschaftler Professor Dr. Heino Stöver. Herr Stöver, Sie sind Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Science und mitverantwortlich für den alternativen Drogen- und Suchtbericht, der vom Verein Akzept e.V. und der Deutschen AIDS-Hilfe herausgegeben wird. Hat Corona die Menschen in diesem Land süchtiger gemacht?
Ich würde mal sagen, nein. Sicherlich ist der Konsum in das Häusliche übertragen worden. Und es gibt neue Muster, die die Familienmitglieder aushandeln müssen. Das, was draußen vorher getrunken worden ist, wird jetzt nicht in 1:1 im Haus, in der Familie getrunken, sondern es muss mit der Familie, wenn Kinder im Hause sind, neu verhandelt werden, was, wie viel und wann getrunken wird. Anders ist es natürlich bei Menschen, die allein sind. Die müssen sozusagen für sich selbst neue Kontrollmechanismen einüben, weil die soziale Kontrolle fehlt. Wenn sie vorher auf der Arbeit, vor der Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause getrunken haben oder erst um 8 Uhr eine Flasche Bier aufgemacht haben zu Hause. Das alles steht jetzt ja zur Disposition. Die können theoretisch ja auch schon um 3 Uhr nachmittags eine Flasche Bier aufmachen. Also sie müssen neue Kontrollregeln für sich erfinden. Jeder muss das. Und das ist die große Herausforderung. Es kann am Ende auch dazu führen, dass Corona auch eine Chance war, sensibler dem eigenen Drogenkonsum gegenüber zu sein und zu überlegen, welche Muster habe ich eigentlich, wie sehr gelingt es mir eigentlich, ohne Alkohol oder ohne andere psychoaktive Substanzen auszukommen. Es kann, wie gesagt, auch eine Chance sein, muss es nicht. Ich will das nicht beschwören mit allem, nicht überall ist Corona eine Chance, aber es könnte durchaus zur Sensibilisierung der eigenen Drogenkonsummuster beitragen.
Mit dabei ist auch Philipp Gerber. Er ist Sozialarbeiter und Geschäftsführer des Drogenvereins Mannheim e.V., in dem Drogenkonsumenten und deren Angehörige betreut und beraten werden. Herr Gerber, mit Blick auf die Menschen, die bei Ihnen Hilfe suchen, haben die Suchtprobleme in diesem Jahr zugenommen?
Das, was wir beobachten, ist nicht zwingend eine Zunahme. Da gibt es nur einen Fakt, der darauf hindeutet, nämlich, dass die neu und wieder kommenden Menschen zu uns, dass sie zugenommen haben. Aber für uns zeigt sich das Konsumverhalten in anderen Gesichtern. Das geht ähnlich in die Richtung, wie Herr Stöver das so sagte, dass eben Dinge neu verhandelt werden müssen. Wir erleben gerade in der Opiatszene, die wir betreuen, zu einem großen Schwerpunkt, dass der Alkoholkonsum dann nochmal stärker zugenommen hat, dass es auch eine Verschlechterung der gesamten Lebenssituation der Personen gibt. Und wir erleben gerade bei Personen, die sich durch die Beratung und Therapie auf den Weg gemacht haben, ihren Konsum hin zu einer Kontrolle oder auch hin zur Abstinenz zu verändern, dass die mehrheitlich oder sehr viel auch rückfällig geworden sind und in ihre alten Muster wieder zurückgestiegen sind. Das sind so zwei Herausforderungen, die wir innerhalb der beiden Lockdowns und auch in der Zwischenphase bemerkt haben.
Mehr Menschen kommen aber zu Ihnen, ja?
Es sind 10% mehr Neu- oder Wiederaufnahmen, die wir haben in die Betreuungsprozesse.
Professor Dr. Christoph Möller ist Chefarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Krankenhauses auf der Bult in Hannover. Herr Möller, wie beobachten Sie in Ihrer Klinik die Folgen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche? Hat sich die Situation denn verschlechtert?
Man muss sagen, dass die meisten Kinder und Jugendliche relativ gut durch die Corona-Krise kommen. Ein positiver Aspekt ist, dass wir weniger alkoholintoxikierte Notaufnahmen im Kinder- und Jugendkrankenhaus im ersten halben Jahr zu verzeichnen hatten und dies wahrscheinlich auch vor allem im vierten Quartal der Fall sein wird, da der öffentliche Alkoholkonsum eingeschränkt ist und es weniger Gelegenheiten gibt, sich kollektiv zu betrinken. Das ist ein positiver Aspekt. Ein anderer Aspekt aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht ist, dass wir ungefähr 3 Millionen Kinder haben, die in einem Haushalt mit mindestens einem suchtbelasteten Elternteil leben. Das heißt, jedes vierte bis fünfte Kind ist wahrscheinlich davon betroffen. Und diese Kinder haben per se, wenn Eltern Drogen oder vor allem auch Alkohol konsumieren, ungünstige Ausgangsbedingungen für ihre Entwicklung. Der Alkoholismus oder Alkoholkonsum der Eltern ist ein Hauptprädiktor für die eigene Suchtentwicklung im späteren Leben. Während des Lockdowns waren diese Kinder einem höheren Risiko ausgesetzt, in ungünstigen Bedingungen zu leben. Und die Kontrolle durch zum Beispiel Krippen, Kitas und Schule sind komplett weggefallen. Und auch die öffentliche Hand hat ihre Wächterfunktion deutlich weniger wahrgenommen, indem die Jugendämter auch weniger aktiv waren, sodass es hier wahrscheinlich zu schwierigen Entwicklungen gekommen ist, die aber im Dunkeln geblieben sind, weil sie eben nicht in die Öffentlichkeit gekommen sind. Das ist ein Punkt, der mir aus Kinder- und Jugendpsychiatrischer Sicht in Bezug auf die Corona-Lockdown-Maßnahmen wichtig ist.
Blicken wir doch nochmal insgesamt auf die Situation des Drogengebrauchs und der Sucht in Deutschland in diesem Corona-Jahr. Herr Stöver, in Frankreich horteten die Menschen zum ersten Lockdown ja nicht Klopapier, sondern Rotwein. In den Niederlanden bildeten sich Schlangen vor den Coffeeshops, als diese zu Beginn kurze Zeit schließen mussten. Welche Drogen waren denn hierzulande in der Krise besonders gefragt? Alkohol wahrscheinlich als erstes?
Ja, das ist auch schon angeklungen. Alkohol, weil der Alkohol leicht zugänglich ist und in Deutschland sehr billig ist, ist natürlich die Hauptdroge, Deutschlands Volksdroge, die ja auch nicht gerade von Staats wegen problematisiert wird, sondern wir sind ja eins der wenigen Länder, die noch Werbung auch für Alkohol erlauben auf großen Aufstellern draußen. Und unsere Alkoholpolitik ist eben auch eine sehr ambivalente. Also auf der einen Seite problematisieren wir Alkoholkonsum und Alkoholismus. Auf der anderen Seite wird daran verdient und es gehört zum kulturellen Leben dazu. Es ist sehr weit verbreitet und ja, es ist einfach unsere zentrale Droge. Alkohol und Tabak sind die beiden Volksdrogen mit verheerenden gesundheitlichen und sozialen Folgen. Das ist ganz einfach so. Was den illegalen Markt anbetrifft, kann man sagen, dass es zu einigen Engpässen gekommen ist in der Zugänglichkeit zu illegalen Substanzen, gerade die Opiatszene im ersten Lockdown. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, dazu gibt es auch wenig belastbares Material. Und was die Verhaltenssüchte angeht, ist sicherlich der vermehrte Medienkonsum der Kinder und auch der Erwachsenen ein Thema. Aber ich würde jetzt nicht so sehr mit dem Suchthammer umgehen wollen. Sucht ist sozusagen ein finales Stadium eines gestörten Konsums. Und wenn wir nur mit dem Suchtbegriff arbeiten, glaube ich, dann würden wir die ganzen Feinheiten nicht einfangen, die sich ja in den Häusern abspielen. Wie Herr Möller das gerade gesagt hat, ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Kinder mitbekommen, dass die Eltern oder ein Elternteil trinkt, verborgen, ja, ambivalent. Die Botschaften, die die Kinder hören, sind zum Teil verstörend, warum das jetzt passieren muss und so weiter. Also ich glaube, dass in der Tat wir mehr gucken müssen, was passiert eigentlich zu Hause? Was passiert mit den Kindern? Wie kann man in der Prävention eigentlich dieses häusliche Trinken stärker zum Thema machen? Ich glaube, dass wir da wenig an Instrumenten haben. Wir sprechen viel über Sucht. Wie gesagt, es ist ein finales Stadium, wovon auch über 2 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Aber mir geht es ganz stark darum zu gucken, was sind eigentlich die gestörten oder was sind die Konsummuster, wo liegen Störungen vor und wie kann man die thematisieren? Es muss ja im häuslichen Bereich, in den Partnerschaftsbeziehungen, in den Familienbeziehungen insgesamt eine Sprache gefunden werden dafür, dass gerade getrunken wird oder getrunken werden muss und warum das so sein muss und warum Trinken nicht auf wenige Anlässe beschränkt ist, sondern wir rühmen uns ja, dass wir mediterrane Trinkstile eingeführt haben, ohne damit näher ans Mittelmeer gekommen zu sein, aber dass wir sozusagen einen täglichen Alkoholgebrauch eingepflegt haben. Das ist etwas Neues, was es vor 50 Jahren so nicht gegeben hat, sondern da war es eben mehr anlassbezogen. Also ich glaube, dass insgesamt ganz viel zu tun ist, den Alkoholkonsum, und das ist eine der größten gesundheitlichen Probleme, die wir haben, und auch der Tabakgebrauch, dass wir diese Konsummuster stärker in den Mittelpunkt rücken und uns da jenseits von Suchtbegriffen oder Suchtdramatisierung darüber unterhalten, was getan werden kann.
Ich würde hier gerne eine kleine Ergänzung noch einfügen. An den Spätfolgen des Alkohol- und des Tabakkonsums sterben in Deutschland in Bezug auf Tabak ungefähr 120.000 Menschen jährlich, in Bezug auf Alkohol über 70.000 Menschen jährlich. Wir greifen im Moment durch die öffentliche Hand sehr stark in das Freiheitsleben des Einzelnen und der Gesellschaft ein. In relativ beschränktem Maße könnten wir hier sehr viele Menschenleben retten. Und das ist im Moment auch das Ziel, indem wir ein Werbeverbot einführen. Dies soll aber für Tabak zum Beispiel erst 2022 eingeführt werden, indem wir Steuererhöhungen weiter vorantreiben in Bezug auf die legalen Drogen und die Reduktion der Verfügbarkeit einführen. Das wären relativ einfache Maßnahmen, um hier Menschenleben längerfristig und in hoher Zahl zu retten.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Deutschland ist, was Alkohol- und Tabakkontrollpolitik angeht, ein Entwicklungsland.
Ja.
Wie Sie es zu Recht sagen, jeden Tag stürzt im Grunde genommen ein Jumbojet ab mit über 300 Menschen, die an tabakbedingten Problemen frühzeitig versterben. Und beim Alkohol haben Sie die Zahlen genannt. Das sind europaweit gesehen ziemlich dramatische Zahlen. Und dagegen haben wir keine einheitlich konsistente, systematische Kontrollpolitik entwickelt, sondern wir liegen, was Tabak angeht, an letzter Stelle von 36 untersuchten Ländern. Es gibt so eine Tabakkontrollskala, die zeigt an, wie viel der von der WHO empfohlenen Maßnahmen wir umgesetzt haben oder die Länder umsetzen. Es geht über Preispolitik, Zugänglichkeit. Und da liegen wir an letzter Stelle von 36 Ländern in Europa. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis. Und auch was Alkoholverfügbarkeit, Zugänglichkeit, Kontrolle anbelangt, ist da ganz viel zu tun. Wir haben nicht wirklich Kontrollmodi entwickelt, die den Alkoholkonsum, den täglichen Alkoholkonsum, wie gesagt, jenseits von Sucht, stärker problematisieren und in den Mittelpunkt rücken. Wir sind Entwicklungsland.
In Bezug auf die Nikotinabhängigkeit von Jugendlichen möchte ich gerne noch mal eine Lanze brechen. Da haben wir einen historischen Tiefstand mit 5,6% der 12- bis 17-Jährigen, die noch rauchen. Das ist sicherlich maßgeblich auf die Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes zurückzuführen, wo die Legalisierung, also der Erwerb auf 18 Jahre erhöht wurde. Dass es hier auch Positives zu vermelden gibt. Und wir verzeichnen ja insgesamt einen Rückgang beim Rauchen und beim Alkohol in Bezug auf die Jugendlichen. Das Hauptthema, auch in der Corona-Krise, ist allerdings die Mediennutzung, die sehr kritisch auch bedacht werden muss. Durch das Homeschooling ist ja das digitale Lernen plötzlich alternativlos. Und wir haben eine Untersuchung der Uniklinik Hamburg im Zusammenhang mit der DAK, der Krankenkasse, wo wir beim Gaming im Vergleichszeitraum von einem Jahr davor eine Zunahme von 75% und beim Social-Media-Gebrauch von 66% bei den Jugendlichen zu verzeichnen haben. Und das ist der Fokus, auf den wir in Bezug auf Jugendliche, was das Nutzen der digitalen Medien auch im süchtigen Bereich oder im problematischen Bereich stärker in den Fokus legen müssen. Mit allen Folgen, die das auch haben kann.
Wenn ich da mal darauf antworten darf, ist es ein sehr gutes Beispiel. Also die Jugendlichen, die 12- bis 17-Jährigen, haben es verstanden. Die haben die Gesundheitsbotschaften gehört und verstanden und umgesetzt. Das ist wirklich sehr interessant. Es hängt zum Teil eben, wie gesagt, mit den Nichtraucherschutzgesetzen zusammen, also mit der Verhältnisprävention, dass wir die Verhältnisse verändern, was mit Sicherheit am stärksten wirkt, noch viel, viel stärker als Verhaltensänderungsappelle. Da verändern wir die Verhältnisse und mit der Zugänglichkeit. Und das könnten wir tatsächlich noch viel, viel weiter und müssten wir viel weiter ausbauen. Beim Tabak sind wir Weltmeister in Zigarettenautomaten aufstellen. In Deutschland gibt es 340.000 Zigarettenautomaten, die zum Stadtbild gehören. Und wenn das so ist, dann kann der Inhalt so schlimm nicht sein, kann man denken. Also das ist eins von vielen Versäumnissen, die zu verändern sind. Und beim Alkohol sehen wir ebenfalls, dass die Gesundheitsdebatte, also da würde ich tatsächlich eher sagen, dass die Jugendlichen Alkohol und Tabak deshalb kritisch sehen, weil es gesundheitsabträglich ist. Beide Substanzen sind komplett uncool geworden.
Genau, das
also
ist ein wichtiger Punkt.
Der James Dean, der im Feinripp-Unterhemd die Kippe zwischen den Lippen hält, das war der Held der 50er Jahre und das hat sich komplett gewandelt, glücklicherweise.
Marlboro Man ist schon lange gestorben, ja.
Der ist tot, genau. Also insofern sind die Gesundheitsbotschaften angekommen und die kulturelle Veränderung, dass die Normalität das Nichtrauchen und das Nichttrinken ist oder das wenig Trinken, das ist in der Tat bemerkenswert. Die Frage ist, ob das nachhaltig ist, ob die 12- bis 17-Jährigen das auch ins dritte Lebensjahrzehnt tragen und behalten können. Ändert aber nichts daran, dass die Erwachsenen tatsächlich noch sehr positiv den Substanzen gegenüberstehen.
Okay, um jetzt mal so ein bisschen ein Gesamtbild zu bekommen. Wir hatten jetzt den Alkohol und den Tabak, der Konsum, der jetzt durch die Krise eben auch nicht mehr so exzessiv ist, aber dafür eben, oder der Exzess wird auf jeden Fall seltener, aber dafür eben auch regelmäßiger. Wir haben den problematischen Medienkonsum und natürlich auch noch viele andere Bereiche. Sie haben auch angesprochen, dass die Jugendlichen offenbar auch vieles gelernt haben und der Alkoholkonsum und der Tabakkonsum geringer wird. Herr Gerber, jetzt würde mich noch interessieren, wie blicken Sie denn so auf dieses Gesamtbild der Drogen? Welche nehmen denn dazu und welche nehmen ab? Fehlt Ihnen da noch was in unserem Bild, das wir gerade haben?
Ich würde der strukturellen Kritik und den notwendigen Forderungen von Herrn Stöver und Herrn Möller auf jeden Fall folgen. Was für mich noch nicht beleuchtet ist, ist, dass letztendlich aus meiner Perspektive, wenn es sich um eine Abhängigkeit, einen problematischen Konsum, egal von welchem Suchtmittel oder problematischen Verhalten zeigt, es ist immer ein Entwicklungsprozess. Und so wie der Einstieg ein Entwicklungsprozess ist, also niemand wird von dem ersten Konsum einer Substanz abhängig, ist eben auch der Ausstieg ein Entwicklungsprozess. Und aus meiner Perspektive kann man Ihre Eingangsfrage, ob die Sucht durch die Krise gestiegen ist, dahingehend noch gar nicht beantworten, weil wir wissen gar nicht, wie die Belastungen, die es eben durch die Krise gibt, auf der individuellen und auch auf der strukturellen Ebene, wie die bewältigt werden. Klar ist für mich aus der Perspektive des, was die Klienten erzählen, dass es eben die, die schon konsumaffin waren, also im Vorfeld auch konsumiert haben, dass es für die eine Verschlimmerung bedeutet. Und der Medienkonsum, dass das eine Ausweichhandlung von vielen geworden ist, unabhängig, ob sie eben vorher schon ein problematisches Verhalten hatten oder nicht. Letztendlich, aus meiner Perspektive, ist es so, dass diese Folgen für die Gesamtgesellschaft eben noch nicht absehbar sind und dass da für mich auch eine Unabhängigkeit besteht, welche Substanz konsumiert wird.
Herr Stöver, Sie haben vorhin über diesen Begriff Sucht schon gesprochen und haben ihn ja eher kritisch beleuchtet. Was ist denn Sucht für Sie und warum ist das denn so ein problematischer Begriff?
Naja, Sucht, von dem Begriff sprechen wir eigentlich nicht mehr, sondern wir reden von Substanzgebrauchsstörung. Das ist der neue Begriff der Weltgesundheitsorganisation und auch anderer Klassifikationssysteme. Und da unterscheidet man zwischen leicht, mittel und schwer, je nachdem, wie viele der Kriterien zutreffen. Man hat diese Namensänderung deshalb gemacht, weil der Suchtbegriff sehr stark negativ belastet ist und negativ geprägt ist. Also mit Sucht assoziieren wir alle, das ist was Lebenslängliches, da kommt man nicht von runter. Selbst wenn man trockener Alkoholiker ist, ist man immer noch Alkoholiker. Das wird ja auch durch die AA und durch die Selbsthilfebewegung nochmal transportiert und bekräftigt. Also Sucht ist ein durchweg negativer Begriff, ein Totschlagbegriff, ein Kampfbegriff, der schon mal auf andere Menschen angewandt wird und sehr stigmatisierend und diskriminierend sein kann. Wenn wir jemanden als Süchtigen bezeichnen, wollen wir ihn eigentlich aus unserer Mitte herausheben und an den Rand stellen und sagen, der braucht eigentlich professionelle Hilfe und der ist krank. Und wir erleben eine inflationäre Verwendung dieses Suchtbegriffs. Also Leute sind rotweinsüchtig, jeder Art sexsüchtig, fernsehsüchtig. Aber fernsehsüchtig gibt's nicht mehr, die Sucht ist offenbar überwunden worden. Jetzt ist es Netflix-süchtig. Und wir gehen da im Alltagssprachgebrauch sehr lax mit um, mit diesem Begriff. Der hat natürlich eine medizinische Qualität. Dort gibt es eine ganz eindeutige Definition von dem, was Substanzgebrauchsstörung bedeutet. Aber in der Alltagssprache verwendet, wie gesagt, richtet er mehr Schaden als Nutzen an. Weil was nützt es den Menschen, sich als süchtig zu begreifen? Eigentlich nichts. Dann
vielleicht kann es sie auf die eigenen Probleme hinweisen. Also das könnte auch sein, dass der Suchtbegriff eben durch seine Härte ja vielleicht auch gerade auch eine Realität zeigen kann.
Kann sein. Auf der anderen Seite werden viele Menschen dadurch nicht angesprochen und wir schlagen die Tür zu. Wenn wir mit dem Begriff Sucht operieren, fühlt sich erstmal niemand angesprochen, weil süchtig will keiner sein. Selbst mit schweren Substanzgebrauchsstörungsmustern, täglichen Trinken einer Flasche Rotwein oder mehr, werden sich viele Menschen nicht als süchtig betrachten wollen. Sucht ist ein Stadium, in das Menschen geraten am Ende, wenn sie wirklich komplett runter sind. Und dass auch sich eingestehen können, dass sie die Kontrolle über eine Substanz oder über eine Verhaltensweise verloren haben. Diese Einsicht erfolgt relativ spät und vorher wollen wir von diesem Suchtbegriff eigentlich nichts wissen. Wir könnten, ich bin auch eigentlich gegen den Begriff Substanzgebrauchsstörung, aber mich hat niemand gefragt. Ich würde von Substanzgebrauchsproblemen reden. Problem ist kein medizinischer Begriff, aber das würde die Sache viel besser treffen. Und wenn wir in einen Saal reingucken, wer ist von Ihnen alkoholsüchtig, wird sich kein Finger heben. Aber wenn wir fragen, wer hat Probleme mit dem Alkoholgebrauch, würden schon doch einige Finger hochgehen und sagen, klar, habe ich die ab und zu. Oder vielleicht auch in bestimmten Phasen meines Lebens gehabt, als ich mich getrennt habe oder sonst irgendwas. Aber ich habe es überwunden. Und darum geht es mir ganz stark, dass wir mit der Sprache Realitäten schaffen, Menschen stigmatisieren und diskriminieren, statt etwas genauer hinzugucken, welche Konsumstörungen liegen da eigentlich genau vor und wie überwinden Menschen die, weil diese Störungen sind ja nicht lebenslänglich, das zeigt uns ja die Wissenschaft, sondern viele Menschen überwinden ihre problematischen Konsummuster. Die werden auch nach der Corona-Krise den Medienkonsum einschränken, die Kinder, und werden wieder Sport machen und tanzen gehen und auch wieder natürlich in der Öffentlichkeit trinken. Aber diese Dinge sind veränderbar.
Okay, dann nehme ich das gleich mal in meine nächste Frage mit an Herrn Möller. Und zwar wollte ich eigentlich fragen, wann beginnt eigentlich die Sucht? Wann beginnen sozusagen die Probleme, wenn der Mensch im Lockdown hier und da mal einen Joint auf dem Balkon raucht? Oder ist man auch süchtiger oder eben hat man Substanzgebrauchsstörungen, wenn man Drogen aus dem Darknet bestellt? Herr Möller, was sagen Sie dazu?
Nun, entscheidend ist, wenn Sie in die Entwicklung gucken, dann probieren die meisten Kinder und Jugendliche irgendwann einmal Alkohol aus. Die wenigsten werden aber eine Substanzgebrauchsstörung im Laufe ihres Lebens entwickeln. Es kommt dazu, wenn frühe individuelle schwierige Lebenssituationen, wie zum Beispiel der Alkoholismus der Eltern, Traumatisierungen, die ich erfahre, indem ich ständig ausgegrenzt werde, indem ich nicht zurechtkomme im sozialen Miteinander oder andere psychische Grunderkrankungen habe, wenn das zusammenkommt mit frühem Gebrauch von abhängig machenden Substanzen oder einem exzessiven Gebrauch von digitalen Medien, dann kann es vermehrt in Richtung Sucht sich entwickeln. Und hier kann eine solche Corona-Krise natürlich das Ganze noch einmal verstärken. Wenn ich aus Mangel von anderen Möglichkeiten, mich zu vergnügen, vorübergehend auf andere Sachen wie zum Beispiel mal etwas exzessiver zu trinken zurückgreife oder etwas mehr digitale Medien nehme, ich aber ansonsten eine stabile seelische Entwicklung bisher vollzogen habe, ein stabiles soziales Miteinander habe, was mich auch durch eine solche Krise der Isolation hindurchträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man durch eine solche Krise in die Sucht hineingerät. Sondern man wird das, wie Herr Stöber schon gesagt hat, in dem Moment, wo die anderen Dinge wieder möglich sind, zurückschrauben und wieder auf andere Formen des Sich-Spürens, des Sich-Vergnügens zurückgreifen. Von daher ist die individuelle sozusagen Vorbelastung oder der individuelle Lebensweg, der bis zur Corona-Krise erfolgt ist, entscheidend dafür, wie ich mit derartigen Problemen umgehe. Also auch die Frage, wie viel Resilienz bringe ich mit, um durch solch eine Herausforderung oder solch eine Krise hindurchzukommen. Und da ist es natürlich schwierig, zum Beispiel das Homeschooling, wenn ich Eltern habe, die selbst Schwierigkeiten haben, die zum Beispiel eine Substanzmissbrauchsstörung haben, dann werden die mich im Homeschooling nicht entsprechend unterstützen können. Wenn ich keine individuelle Motivation als Gymnasiast erlernt habe, ist es viel schwieriger, ohne die Person des Lehrers mich für den Stoff zu motivieren und die Perspektive, was mache ich denn damit, wenn ich mich für das Abitur anstrenge, die ist ja im Moment zumindest auch für viele junge Menschen etwas in Frage gestellt. Ich kann nicht reisen, die Studienmöglichkeiten sind insofern eingeschränkt, als ich nicht das, was wir mit Studium verbinden, dass man andere Menschen kennenlernt, im Hörsaal sitzt, gemeinsam mit den Lehrenden sich für Dinge begeistert, sich Dinge erarbeitet. All das ist ja im Moment eingeschränkt und das stellt die Jugendlichen vor eine große Herausforderung. Und da ist eben entscheidend, wie viel Resilienz bringe ich mit, wie viel Pathologie in der Vorgeschichte bringe ich mit. Das ist entscheidend für die Art, wie ich da durchgehe.
Das schließt sich ja an das an, was ich vorhin meinte, das ist ein länger gehender Prozess, nicht nur alleinig die eine Corona-Krise, eine Pandemie, die Einschränkungen, die jetzt damit verbunden sind, sind ein Auslöser für ein problematisches Konsumverhalten, sondern das ist eben eine Biografiefragestellung, das könnte dann ein Teil davon sein, aber wie gesagt, das wird man erst Jahre danach erforschen können, inwieweit dessen einen ausschlaggebenden Effekt für ein problematisches Konsumverhalten, was dann krisenüberdauernd wäre, ob sich das ergibt.
Wenn man das jetzt mal so in drei Phasen einteilt, also man probiert am Anfang eine Droge aus und dann gibt es vielleicht einen regelmäßigeren Konsum und, sage ich jetzt mal, ist eine zweite Phase und irgendwann kommen vielleicht dann eben Probleme. Jetzt schauen wir mal auf diese erste Phase, das Ausprobieren. Herr Stöver, wird das auch durch die Corona-Krise nochmal vereinfacht, erleichtert, dass Menschen irgendwie neue Drogen ausprobieren?
Ich glaube nicht. Das Ausprobieren ist ein sozialer Akt. Und wir sind ja gerade in einer Krise eigentlich, und das ist ja das eigentlich Problematische, wir sind auf uns selber zurückgestellt worden und leben in kleinen Einheiten mehr oder weniger. Das Ausprobieren ist, wie gesagt, etwas Jugendtypisches, die Neugierde zu befriedigen, aber auch etwas Soziales. Das macht man selten allein, dass man ins Darknet geht und sich dort neue Substanzen, die man vorher noch nie genommen hat, bestellt. Mhm. So geht es ja eigentlich nicht. Sondern ich bin da ganz zuversichtlich. Das wird in der Krise eigentlich nicht passieren. Man wird auf das zurückgreifen, was man kennt, auf Bewältigungsmuster, die einem helfen, zu betäuben, zu sedieren. Das ist etwas, was jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, vor dieser tollen Entwicklung, dass wir bei Alkohol und bei Tabak, nicht so sehr bei Cannabis, aber bei Alkohol und Tabak, einen enormen, dramatischen Rückgang haben in den letzten 20 Jahren bei den 12- bis 17-Jährigen. Und das sollte uns doch eigentlich Mut machen, daran weiter zu arbeiten. Und diesen Rückgang haben wir erlebt, ohne dass jetzt die Strafandrohungen höher geworden sind, sondern eigentlich im Gegenteil. Wir haben eine relativ leichte Zugänglichkeit zu relativ billigen Drogen. Tabak und Alkohol sind bei uns europaweit gesehen und gemessen in unserem Bruttosozialprodukt noch relativ billig. Und trotzdem ist die Nachfrage immer weiter zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Das sind doch eigentlich ganz tolle Geschichten. Bei Cannabis haben wir einen Anstieg. Cannabis wird auch in unserer Kultur bleiben und wir müssen damit auch einen vernünftigen Umgang finden. Prohibition, das Verbot allein regelt das Thema nicht, sondern da müssen wir irgendwie kluge Regulierungskonzepte entwickeln, das ja auch schon von einigen Städten und einigen Ländern und einigen Parteien gefordert wird. Nicht so von den Regierungsparteien im Moment, aber auch da bin ich zuversichtlich, dass wir diese Sache mit intelligenten Kontrollkonzepten besser in den Griff bekommen.
Ich würde gern das stützen, was der Herr Stöber am Anfang gesagt hat, dass neue Substanzen und gerade aus dem illegalen Bereich jetzt probiert werden in der Krise, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Zum einen gibt es ja Substanzgruppen, die stimulierend wirken und da wir alleine oder in kleinen Verbünden jetzt leben und auch nicht ja Festivitäten, Partyfeiern etc. angesagt ist, scheiden eigentlich diese Substanzen, die zu konsumieren, aus. Es wird entweder, ist unsere Erfahrung auch, die alle Mitarbeiter im Drogenverein berichtet haben, es wird entweder auf die bislang präferierte Substanz zurückgegriffen oder es wird, und das schließt wieder an den Anfang auch bezogen auf den Alkohol, es wird halt auf die verfügbaren Substanzen, leicht verfügbaren Substanzen, die legal sind, zurückgegriffen. Und das ist der Alkohol, der ja auch nochmal ein bisschen beschwingtere und auch problemdämpfende Wirkung hat, je nachdem, wie viel ich konsumiere und damit sicherlich auch ja sich eignet, sozusagen in einer Krise konsumiert zu werden, um kurzfristig auch Entlastung zu schaffen.
Der Konsum psychoaktiver Substanzen im Jugendalter ist vielfach verbunden mit sozialen Ereignissen, sich mit Freunden treffen, zu feiern. Und genau dieser Part ist ja gerade extrem eingeschränkt, sodass auch der Gesamtkonsum dadurch wahrscheinlich eingeschränkt ist. Es gibt hier sicherlich Ausnahmen, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Jugendlichen sehr vernünftig und sehr bedacht durch diese Krise gehen und das, was in der Presse immer wieder hochgebauscht wird, nicht repräsentativ für die jungen Menschen ist. Im Gegenteil, ich erlebe häufig, dass die jungen Menschen sehr viel bedachter oder mit mehr Bedenken reagieren, als das Erwachsene tun, die schon auf mehr Lebenserfahrung zurückblicken. Sodass ich dem nur beipflichten kann, dass man auf die verfügbaren Substanzen zurückgreift und die sind in der Regel im Elternhaus vorhanden.
Also es scheint ja auch so zu sein, dass Jugendliche auch die Normen, die gesetzten Einschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt fast mehr respektieren und wahrnehmen als die Durchschnittsbevölkerung im Erwachsenenbereich.
Genau, da kann ich nur zustimmen. Das ist auch mein Eindruck.
Jetzt fand ich vorher interessant noch, dass eben die Leute vor allem zu den verfügbaren Drogen, den auch billigeren Drogen, möglicherweise ja auch aus finanziellen Gründen, häufiger greifen in der Krisenzeit. Da wäre ja aber auch so ein bisschen die Frage, naja, ist das dann wirklich auch so problematisch, jetzt auch in Kombination mit dem Wissen darum, dass der Exzess ja ohnehin seltener wird und dass es so ein regelmäßigerer Konsum ist? Ich frage das jetzt mal so frei heraus. Vielleicht kann es den Menschen ja auch helfen, dann einfach abends ihren Wein zu trinken oder irgendwas anderes zu trinken. Dann, ja, vielleicht hilft es den Menschen ja dann doch auch durch die Krise. Herr Stöber, ja, oder?
Natürlich. Bitte. Also wir trinken ja Alkohol und wir nehmen Drogen, weil sie bestimmte Funktionen erfüllen in unserem Leben. Und wir nehmen diese Substanzen ja in der Regel in Maßen zu uns und die erfüllen bestimmte Funktionen, dass wir abends runterkommen, deshalb der Rotwein abends und nicht morgens um 7:30, morgens trinken wir den Kaffee. Also wir haben unser gesamtes Leben so ein bisschen eingebunden in sehr zweckgerichteten, zielgerichteten Drogengebrauch. Und insofern ist ja auch diese Drogenaffinität der Deutschen oder von uns allen erklärbar, weil sie eben bestimmte Funktionen erfüllen. Und wie Sie schon sagen, auch in der Krise haben bestimmte Substanzen Funktionen der Bewältigung, des Aushaltens, des Betäubens, dass man alles nicht mehr so ganz ernst nehmen muss, also dass man abends eben runterkommt. Wir sprechen heute ja nur darüber eher selten. Das wäre der positive Aspekt von Substanzen. Substanzgebrauch ist ja immer negativ konnotiert eigentlich, was aber auch irgendwie scheinheilig ist. Wir sollten auch über das Positive der Substanzen reden können dürfen.
Herr Möller, hat der Exzess nicht auch seine Wichtigkeit? Ich spitze es nochmal zu.
Und die Jugend muss sich ausprobieren. Es gehört ins Jugendalter auch exzessiv das Leben zu genießen. Dazu gehört auch das Ausprobieren von psychoaktiven Substanzen. Die Frage ist immer, ob ich das Ganze auch wieder kontrollieren kann oder ob ich über das Ziel hinausschieße. Und das hängt wieder zusammen mit den Lebenserfahrungen, mit der psychischen Stabilität, meinen Resilienzfaktoren, die ich mitbringe, wie ich dann durch eine solche Krise komme. Aber die Schwierigkeit ist, viele, gerade Jugendliche, haben Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen. Und hier ist der Alkohol etwas, was hilft. Es macht es leichter, auf das andere Geschlecht zuzugehen. Ich merke die eigenen Hemmschwellen nicht mehr so sehr. Das Ganze verlagert sich im Moment ja eher in den medialen, in den digitalen Bereich. Und das, was ich problematisch sehe, ist, dass die Digitalisierung im Moment als alternativlose Form der Beschäftigung, des Lernens diskutiert wird in der Öffentlichkeit und hier viele Kinder sich doch drohen, in den virtuellen Welten zu verlieren. Und wenn ich es eben nicht schaffe, Erfolge zu haben im schulischen Bereich, wenn ich es nicht schaffe, auf Freunde zuzugehen, überhaupt Freunde zu haben, wenn ich nicht akzeptiert bin im sozialen Miteinander, dann finde ich derartige Dinge relativ schnell bei den Computerspielen. Ich finde schnelle Erfolge, schnelle Belohnungen auch in der Hirnstruktur. Und hier sollten wir ein vermehrtes Augenmerk drauf richten, denn das ist das, was uns in Zukunft sehr viel stärker beschäftigen wird in Bezug auf Süchte bei Kindern und Jugendlichen. Mit allen Folgen auch für die Entwicklung.
Ja, ich würde gerne insofern was dazu beitragen, aber das ist auch wieder nicht Corona-spezifisch, sondern dass Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebensgestaltung viele Räume weggenommen wurden. Das sind die Basketballplätze, aber das ist auch der Schulweg, den die Eltern für die Kinder vollziehen, in den sie hinfahren. Letztendlich alles genormt und eingebettet in eben das familiäre Konstrukt und dass es für Jugendliche oft wenig Möglichkeiten des Ausprobierens gibt. Und mit diesem virtuellen Raum, in dem sich Jugendliche befinden, der nicht kontrolliert wird von den Erwachsenen, weil ihnen technische Fähigkeiten fehlen oder weil es eben auch, so wie Herr Möller sagt, diesen Glauben an das ausschließlich Gute gibt, genauso wie die Verteufelung der illegalen Substanzen, gibt es den Glauben an die Digitalisierung, dass die uns voranbringt und die hat eben etwas, was auch was Negatives ist. Und aus meiner Beobachtung heraus sind eben Jugendliche im Netz grenzenlos. Ich hätte ein konkretes Beispiel. Wenn Sie bei YouTube Cannabis eingeben, je nachdem, was Sie für einen Algorithmus haben, dann kommen noch 1, 2, 3, sagen wir mal, Seiten, die ein Pro und Contra der Substanz liefern. Ansonsten haben Sie schon den Beginn von verschiedenen Musikvideos oder Anleitungen. Wenn Sie dann andere Begriffe für Cannabis, Weed, Ganja, was auch immer eingeben, umso mehr kriegen Sie im Grunde nur Konsumerfahrung, Konsumbeschreibungen, übertriebene. Und dadurch gibt es einen Glauben auch in der Jugend, die sich eben daran fokussiert und gar keinen anderen Bereich mehr wahrnimmt, im Sinne von auch präventiven Botschaften wie Konsum gehört dazu, aber was Herr Möller schon sagte, es muss gewisse Resilienzen geben, die Dosis bestimmt, das Gift wäre auch so ein Schlagwort. Das alles wird dort nicht mehr vermittelt und im Grunde ist dieser Raum grenzenlos zu weiten Teilen.
Aber ich frage da jetzt auch mal ganz ketzerisch, also warum ist es denn so schlimm, wenn Leute so wahnsinnig viel Zeit auch vorm Computer verbringen, also gerade auch Jugendliche? Blicken wir da nicht möglicherweise doch zu kritisch drauf, Herr Stöver? Also Computerspielsucht, es gab ja mal den Begriff zum Beispiel Internetsucht vor 10 Jahren, das würde ja heute keiner mehr sagen. Also wird es vielleicht auch, ich sag mal, aufgebauscht?
Man könnte die These aufstellen, dass die Gesellschaft die Sucht braucht. Immer eine neue Sucht, immer eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben. Das ist in der Tat so. Internetsucht, Gaming-Sucht, TV-Sucht, all das haben wir schon gehört und das, wie gesagt, ist Teil der inflationären Verwendung dieses Suchtbegriffs. Es ist ja nichts anderes, als dass wir ein bestimmtes Verhalten sehr intensiv durchleben. Ob das nun der Alkoholkonsum ist oder die Mediennutzung. Und in der Regel sind es eben Phasen, die Menschen durchleben, weil sie doch genügend Widerstandskräfte haben, um weiteren Versuchungen zu entgehen. Und diese Phasen kennzeichnen sich dadurch, dass unser Belohnungssystem gerade durch die eine Einnahme einer Substanz oder eines Verhaltens, dass das Belohnungssystem in Gang gesetzt wird und wir über die Likes oder über die Follower, die Zahl der Follower, uns definieren und unseren Erfolg, unser persönliches Wachstum definieren. Dass das problematisch ist, wissen wir alle, aber ich würde es nicht als eine Dauergeschichte betrachten, sondern es ist eine Phase im Leben von Jugendlichen oder Heranwachsenden oder von uns allen, die auch wieder vorübergeht. Aber wir können diese Phase natürlich auch mit Prävention formen und auch Einfluss darauf nehmen. Wir müssen nur einen Dialog herstellen, wo, wie gesagt, der Suchtbegriff alle Türen zuschmeißt und wir an die Menschen nicht mehr rankommen. Wir müssen einen Dialog mit einer Sprache entwickeln, die die Funktion dieses Verhaltens versteht und den Menschen Brücken bauen, nicht gewollte, unbeabsichtigte Nebenwirkungen zu vermeiden lernen. Darum geht es, glaube ich. Und eine präjudizierende Sprache, eine verurteilende, eine richtende Sprache mit dubiosen Begriffen, die hilft uns da überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen an die jungen Menschen und Heranwachsenden mit anderen verstehender Sprache herangehen.
Herr Möller, beispielsweise im Drogenbericht der Bundesregierung taucht ja dann eben auch Computerspielsucht einfach auf, neben anderen Drogen wie Heroin oder so. Kann man das quasi in einem Atemzug so nennen oder ist es dann eben doch nicht so richtig vergleichbar?
Nun, wir haben ja jetzt in der ICD-11, die 2022 dann auch in den klinischen Gebrauch geht, die internationale Klassifikation auf Diseases, also Krankheiten, von Krankheiten.
Genau. Ja, genau.
Erstmals eine anerkannte Form von einer weiteren Verhaltenssucht. Und ich stimme Herrn Stöber insofern zu, dass für die meisten gilt, dass es eine vorübergehende Sache ist. Aber es ist ähnlich wie beim Nikotin, beim Alkohol oder Cannabis, dass eben doch entsprechend viele Jugendliche hängen bleiben und aus den normalen Lebensbezügen herauskippen mit allen Folgen. Und darauf bezieht sich ja der problematische oder der süchtige Gebrauch. Und Kinder und Jugendliche verbringen 5 bis 7 Stunden vor digitalen Bildschirmmedien schon vor Corona-Zeiten. Diese Zeiten nehmen zu und wir sollten doch eher gucken, was passiert, wenn Kinder ihr Verhalten derart in eine andere Welt hinein verlagern. Und das hat entsprechende Folgen auf das Lernen, vor allem je früher, auch hier wieder die Sache, je früher entsprechende Verhaltensweisen einsetzen, desto wahrscheinlicher ist, dass es problematisch wird. Je früher wir Alkohol konsumieren.
Aber darf ich, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen gehe, aber ich meine, ich glaube, wir alle, also wir Erwachsene verbringen im Durchschnitt ja auch extrem viel Zeit vor Bildschirmen. Wo ist da das Problem, sage ich jetzt
also
mal.
Das Problem ist zum Beispiel aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht, wenn die Interaktion zwischen Eltern und Kindern eingeschränkt wird, weil das ist ein wesentliches Element für die Entwicklung, auch zum Beispiel für den Spracherwerb. Und wenn beim Essen alle mit dem Smartphone daddeln, dann hat das massive Folgen für die Entwicklung. Ja, und wir wissen durch viele, viele Studien, durch die Blickstudie, die hier in Deutschland zum Beispiel gemacht wurde, dass es vermehrt zu Schlafmangel, zu Adipositas, zu Konzentrationsstörungen, zu Kurzsichtigkeit kommt, dass es zu Lernschwierigkeiten kommt, Sprachentwicklungsverzögerungen kommt. Alles durch eine vermehrte Bildschirmmedienzeit, die vor allem je früher das Ganze einsetzt, desto stärkere Auswirkungen hat. Und wir wissen auch, dass soziale Medien die Menschen nicht glücklicher machen. Im Gegenteil, je mehr Zeit man am Smartphone verbringt, da gibt es viele, viele Untersuchungen zu, desto unglücklicher werden die Menschen. In den USA hat man zum Beispiel mit der Einführung des iPhones festgestellt, dass die Leute sich eher alleine fühlen, häufiger alleine sind. Die Kontakte, die man mit Freunden draußen im sozialen, realen Miteinander verbringt, die lassen nach, die Häufigkeiten und die Zeiten. Es kommt positiv gesehen zu weniger Teenager-Schwangerschaften, weil es eben weniger Kontakte mit anderen Menschen, auch mit dem anderen Geschlecht gibt. Und wir wissen, dass was die Menschen wirklich glücklich macht, sind erstmal Dinge wie Sport, interpersonelle Interaktion, also sich treffen, Gespräche führen, etwas miteinander machen. Das kann auch mal ein Computerspiel sein im späteren Jugendalter, da spricht gar nichts dagegen. Und diese Zeiten für sich bewegen, für soziales Miteinander, für reelles Lesen und so weiter, die werden weniger und das hat entsprechende Folgen. Und das sollten wir nicht zu sehr unter dem Begriff der Normalität betrachten.
Aber es geht doch, wenn ich das für mich verstanden habe, was Sie beide auch sagen, es geht doch darum, dass es weder eine Verteufelung der Entwicklung gibt, aber weniger auch eine Seligsprechung der Entwicklung, sondern dass man versucht, mit den gesellschaftlichen Gruppen, die das praktizieren, sei das Jugendliche, aber es auch Erwachsene, dass man bei Substanzkonsum, und da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Stöver, dass dieser Suchtbegriff und die Stigmatisierung ein großes Problem ist, überhaupt über Substanzkonsum und wie ich mich als Person dazu stelle und welchen Weg ich da finde, darüber zu sprechen. Aber dass es eben darum geht, diesen, sagen wir mal, neutral geht ja vielleicht gar nicht, aber diesen neutraler Rennen, wenn es überhaupt diesen Begriff gibt, Diskurs führen zu können in der Prävention, in der Ansprache und eben, da wiederhole ich mich jetzt, weder das Schlechte oder das Supergute, sondern es gibt einfach von verschiedenen Substanzen und auch Gebrauchsverhalten gibt es eben auch negative Folgen, die müssen benannt werden, aber es gibt eben auch nicht wie in den 90er Jahren die Ecstasy-Welle, die auf uns zukam, laut der Presse, die aber nie so gekommen ist.
Mhm. Also ich möchte nur den Aspekt, ich spreche mal aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht, dass wir als Gesellschaft einen guten Umgang mit der Digitalisierung, mit Alkohol, mit Cannabis und so weiter finden müssen. Da bin ich ganz d'accord. Schwierig ist es immer, wenn das Ganze unkritisch in die kindliche Entwicklung vorverlagert wird. Weil dann hat es völlig andere Folgen, als wenn es im Erwachsenenalter einen entsprechenden Stellenwert hat. Und das ist das, wo wir das Augenmerk drauf richten müssen, weil das sind auch die Lebensverläufe, die dann eher später zu ja, problematischem oder süchtigem Gebrauch dieser Substanzen oder dieser Verhaltensweisen führen.
Vielleicht schaffen wir es mal, nochmal eine Klammer oder einen Strich drunter zu ziehen. Deswegen die Frage an Sie, Herr Gerber. Wie können wir Menschen besser unterstützen, aus der Sucht herauszukommen oder sie erst gar nicht anzufangen?
Also wir hatten ja einen Konsens in dieser Diskussionsrunde darüber, dass ein großer Teil der Menschen kein definiert abhängiges, süchtiges, wie auch immer Verhalten entwickelt. Allerdings gibt es Menschen, unabhängig von Legalisierung oder Strafbewährung, die eine Abhängigkeit entwickeln werden. Das ist für mich ein feststehender Begriff. Um Menschen überhaupt dazu zu bringen, einen in Anführungszeichen risikoarmen Konsum welcher Substanz auch immer zu praktizieren, glaube ich, dass es, und es ist unabhängig von Corona, dass es eben Botschaften in unserer Gesellschaft gibt, würde ich vielleicht gerade mal zwei oder drei so in den Raum werfen, also die Leistungsgesellschaft immer bereit zu sein in der Konkurrenz zu anderen, die eher ein problematisches Erleben macht, dass eben Fehlertoleranz in unserer Gesellschaft weniger eingeübt ist beziehungsweise auch gesehen wird, so dass man auch mit sich vielleicht in problematischen Phasen auch fehlerverzeihender umgehen kann. Und in der Tat, die Kinder aus Suchtfamilien, die haben explizit nochmal schwierigere Bedingungen gehabt im Lockdown. Wenn man vermeiden kann, dass eben Leid erzeugt wird, Leid entweder über Erfahrungen, die Kinder, ja, die Kinder auf der Seele brennen, wenn sie Verantwortung zum Beispiel über ihre abhängigen Eltern übernehmen müssen, schon früh den Lebenshaushalt schmeißen müssen oder eben auch so ein Vorbildsverhalten haben oder auch Gewalterfahrung. Wenn wir es schaffen würden, als Gesellschaft im Gesamten weniger Gewalt auszuüben auf der psychischen und auf der physischen Art, dann glaube ich, dann würde sich auch ein geringerer Anteil der Suchtfrage stellen.
Das war das SWR2-Forum. Hi, im Lockdown steigt die Sucht mit der Krise. Ich bedanke mich bei den Gästen Philipp Gerber, Sozialarbeiter und Geschäftsführer des Drogenvereins Mannheim e.V., Professor Dr. Christoph Möller, er ist Chefarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf der BULT in Hannover, Professor Dr. Heino Stöver, Sozialwissenschaftler und Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Science. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.